Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Servus, hallihallo und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH, eurem absoluten Lieblingspodcast für Fußball, Schabernack und Stammtischexpertise und was auch immer noch so alles dabei ist. Es ist Folge 144, die wir schreiben. Ganz klassische Aufnahmeuhrzeit. Montagabend sind wir zusammengekommen, um für euch die Welt des Fußballs einzuordnen. Wie jede Woche mache ich das nicht allein. Ich habe meine zwei kongenialen Schätze wieder mit am Start. Der eine sitzt etwas südlich von mir. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Kreuzberg. Hallihallo Hannes, wie geht's dir?
Hallo in die Runde, mir geht's gut. Ich hatte ein schönes verlängertes Wochenende, dadurch, dass ich noch meinen Studi-Status habe, weil ich von Freitag bis Sonntag in München, guter Kumpel von mir hat Geburtstag gefeiert. War echt cool. Ich habe viel über den Podcast gesprochen. Mir wurden viele Themen mitgegeben, die ich hier ansprechen soll, aber wir haben so eine vollgepackte Folge, da muss es mal auf anders warten. Mir geht's gut, hier im Süden von dir. War gerade joggen, alles entspannt, freue mich sehr auf die Aufnahme und gebe deswegen das Wort gleich zurück an dich in den Norden unseres schönen Kreuzbergs.
München im Frühling. Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Es ist so eine wundervolle Stadt im Frühling. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Wer auf jeden Fall letzte Woche eine sehr gute Zeit hat, ist Noah Brian, du alter Gauner. Mach noch ein Take.
Hey, Hallinger. Sagt man bei uns.
Kannst du mir nicht erzählen, dass ich der Einzige mit diesem Kackohrwurm bin seit Donnerstag?
Boah, ich habe einige Ohrwürme aus dem Stadion. Das ist immer ganz lustig. Wenn ich im Stadion war, habe ich dann immer so, so diese Fangesänge im Ohr. Der gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich mit euch zusammen, die Themen zu bestreiten. Gibt einiges zu besprechen, richtig? Walle hat schon in der Besprechung, sag ich mal, in der Vorbesprechung schon wieder vergessen, dass Champions League war. Da sieht man, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Ich habe mal gelesen, dass ein Mensch im Mittelalter so viel Informationen bekommen hat in seinem ganzen Leben wie wir an einem Tag. So, und das würde ich sagen, spricht dafür, dass du schon wieder vergessen hast, die Champions League
stattgefunden. Sorry, dass ich hier reingrätsche, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum der Januar bewiesen einer der längsten Monate war seit Beginn der Aufzeichnungen, weil so krass viel passiert ist im Januar 26. Wir hatten Venezuela, wir hatten die erste Konflikte mit Kuba. Also es ging im Januar 2026 extrem viel. Und Noah, da hast du recht, wir leben in einem Zeitalter, wo extrem viel passiert. Aber Champions League habe ich nicht vergessen. Vor allem, nachdem ich in München war, bin ich tatsächlich auch PSG-Fans noch über den Weg gelaufen. Ich bin relativ früh angekommen morgens, bin dann erstmal vom Hauptbahnhof auf den Marienplatz, weil ich mir dachte, ich muss bis um 12.30 Uhr, wo ich einen Kumpel getroffen habe zum Mittagessen, noch ein bisschen Zeit totschlagen. Und wie es das Schicksal wollte, waren dann eine Gruppe PSG-Fans, die kamen auf mich zu und haben gesagt, so, oh, kannst du Bild machen? Und ich so, ja, nein. Klar. So, wart ihr im Stadion, Jungs? Und da haben die gesagt, nein. Sie haben keine Tickets bekommen, aber sie sind trotzdem alle hingefahren, weil sie das einfach erleben mussten. Wir werden noch drüber sprechen, aber das Schicksal wollte es einfach so, dass ich den Leuten noch über den Weg laufe.
Ja, wie gesagt, München im Frühling ist immer eine Reise wert. Habt ihr gerade gedacht, was ist eigentlich für eine weirde Redewendung zu sagen, man musste Zeit totschlagen? Ja, eigentlich irgendwie fürchterlich, wenn man drüber nachdenkt. So. Ich meine, der Mensch kriegt nur so eine begrenzte Anzahl an Zeit mit in seinem Leben und wir begeben uns hin und wieder in Situationen, wo wir dann Zeit totschlagen müssen. Irgendwie traurig,
ich,
oder?
Ich benutze immer auch.
Um hier mal philosophisch zu werden.
Ich benutze immer den Begriff Zeit überbrücken. Das finde ich irgendwie eigentlich schönerer Bezeichnung.
Ja, aber nur du kennst meine Affinität für deutsche Redewendungen mit dem Überbrücken, bis ich das zusammen gebastelt hätte in meinem Kopf, hätte ich über Straßen, Unterbrücken, Aufbrücken gesagt. Aber ganz kurz, jetzt noch zu München. Kurzer hier, wir haben ja nicht nur den philosophischen Aspekt heute, sondern ich will auch einen Tipp geben, falls irgendjemand, der uns zuhört oder die uns hört, mal in München sein sollte und ihr in der Innenstadt seid und schnell auf Toilette müsst, wie das bei mir der Fall war. Ich musste ganz schnell Pipi. Das Reichert heißt es. So ein Café, Restaurant auf dem Marienplatz. Da könnt ihr kostenlos auf Toilette mit dem Code 9080. Okay, verrate ich jetzt hier, falls ihr das braucht. Leute, hier habe ich einfach einen kleinen Tipp in die Runde geworfen.
Ich fordere euch als Folgentitel 9080, okay.
9080, okay. Ja, stark. Also vielen Dank, lieber Hannes. Ich meine, am Marienplatz gibt es auch noch andere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das Rathaus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, aber das ist sehr schön auf jeden Fall dort.
Ja, aber da kannst du ja nicht pinkeln.
Wie du.
Mir ging es ja darum, dass du, falls du was getrunken hast, auch auf Toilette musst.
Hast du, ganz kurz zu München
nochmal. Kannst du es mal versuchen.
Was?
Du kannst es versuchen, im Rathaus zu pinkeln.
Ja, vielleicht mit dem neuen Bürgermeister, wollte ich gerade sagen. Hast du Dominik Krause getroffen in München oder
Tatsächlich habe ich es mir ein bisschen gewünscht, weil es war gegen 11.45 Uhr, 12 Uhr, als ich da rumgelaufen bin. Und ich dachte mir, die ersten Beamten, Beamtinnen kommen da schon raus, stolziert. Aber der OB nicht. Leider nicht fürs nächste Mal.
Der neue OB von München oder wie ich auch sage, der Mango-Kapo, weil er nennt ja seine Koalition die Mango-Koalition. Ja, finde ich ganz spannend, ne?
Ja, aber ich habe auch nicht ganz gecheckt, warum. Also, das ist ja super wild, dass das so eine diverse Koalition ist, oder? Also, das hat mich selber überrascht, dass man, also ob das klappt, mit so vielen Koalitionspartnern zusammenzuarbeiten, weil das ist ja auch schon eine bunte Mischung, ne?
Das ist ja gefühlt alles außer CSU und AfD, oder?
Und SPD, oder? Oder ist sie wieder mit dabei? Die ist doch dabei, ne? Ich weiß es auch
nicht. So wie ich das verstanden habe, sind die mit dabei, oder? Es ist doch Grün, FDP, SPD und Freie Wähler, oder?
Und Volt, oder? Ah, nee, wollte wieder nicht. Also, okay, wollte nicht, ja? Nee. Ja, es ist etwas
konfus. Oh, das ist aber ganz gefährliches Halbwissen hier gerade.
Wahnsinn.
Also das ist,
was uns ausmacht.
Vielleicht brauchen wir da noch einen Bayern-Korrespondenten irgendwann.
Ja, deswegen bin ich auch ganz ruhig geblieben. Es stand zwar wirklich an jeder Ecke, dass die Koalition jetzt steht. Ich kann euch aber nicht sagen, wer dabei ist, Gott. Ey, bist du dir sicher,
also,
dass
komm,
die,
Hannes, du
bist du sicher, dass die CSU nicht dabei ist?
Ja.
Ja, ist nur ziemlich.
Okay, nee,
die CSU, Hannes, find's mal bis zu Ende der Folge raus. Hannes, geht mal in die Recherche, macht einen direkten Faktencheck, wie bei Hard Aber Fair. Und wir, würde ich sagen, jetzt haben wir schon 6 Minuten mit Nonsens verbracht. Lass uns die nächsten 54 Minuten mit weiterem Nonsens verbringen. Kommen wir zum Fußball. Ja, während der arme Mann noch den Faktencheck nebenher macht, lasse ich ihn direkt mal ins offene Messer laufen und frage ihn: Hannes, wie geht's dir? Es war eine bittere Nummer letzte Woche Mittwoch. Ich war mit dabei, konnte das Leid neben dir anschauen, konnte quasi in Echtzeit zuschauen, wie dein Fußballherz zerbricht und wie so langsam die kindlichen Träume eines Champions League-Finals zu Bruch gehen. Wie geht's dir mittlerweile? Haben sich die Scherben wieder zusammengefügt?
Ja, es war nie ein riesen Scherbenhaufen, der hinterblieben ist nach diesem Spiel. Du hast mich ja erlebt. Ich war, ich würde sagen, relativ gefasst. Die letzten 10 Minuten, 15 Minuten waren die, die mich am meisten genervt haben. Ja, Schiedsrichterfehlentscheidungen gehören mittlerweile dazu, wenn der FC Bayern im Halbfinale der Champions League spielt. Meiner Meinung nach muss Nuno Mendes fliegen. Das Abseits von Harry Kane ist ärgerlich. Alles drum und dran. Also wirklich, das Spiel war von Schiedsrichterfehlentscheidungen beeinflusst, aber tatsächlich muss ich auch offen gestehen, dass in meinen Augen die reifere Mannschaft weitergekommen ist. Wir haben es gesagt, oder ich hatte es letzte Woche angesprochen, wenn PSG in den ersten 15 Minuten ein Tor macht, wird schwierig, und so wurde es auch. Sehr einfach, sehr gut gespielt, geiler Konter, also wirklich alles richtig gemacht, Bayern stand ultra offen, und danach sehr klug verteidigt. Nichts mehr anbrennen lassen, weißt du, wir haben es ja besprochen, es gab keine klare Torchance, 75 Minuten lang, es war einfach schwer, Pacho stand extrem gut, Marquinhos ist ein erfahrener Leader, und PSG ist wirklich diesen Ticken erfahrener als die Bayern-Mannschaft noch. Luis Enrique hat wirklich ein krasses System aufgestellt, die Spieler machen gute Wege, und die, wenn ich eine Szene rauspicken könnte, die diese Mannschaft gut zusammenfasst, ist die Auswechslung von Dembélé. Weil Ousmane Dembélé ist vielleicht auf dem Weg zu seinem zweiten Ballon d'Or, ist auf jeden Fall einer der Starspieler dieser Mannschaft und wird relativ früh rausgeholt, ohne dabei angeschlagen zu sein oder irgendwas, sondern nur, weil das System verändert werden muss vom Spiel. Und er geht runter, beschwert sich dabei nicht und feuert seine Mitspieler an. Weil so ein Mbappé, ein Cristiano Ronaldo zu seiner Zeit, die hätten geflucht, die hätten gesagt, so, hey, ich bin ein Big Game Player, ich muss jetzt dabei sein. Aber das System, was Luis Enrique geschafft hat um PSG herum, ist einfach: wir arbeiten alle zusammen, und das hat seine Früchte getragen. Und auch wenn es mich wirklich schmerzt, weil Bayern eine hervorragende Champions-League-Saison gespielt hat und Real Madrid spektakulär rausgeworfen hat, sind sie verdient ausgeschieden, und dann holen wir das Ding halt nächstes Mal, weil Road to Budapest hört sich eh uncool an.
Stark.
Starker Abschlusstake. Ja, also du hast gerade schon gesagt, unfassbar gut rausgespielt ist das Tor von PSG und danach auch extrem reif verteidigt. Es wirkte fast so ein bisschen über 90 Minuten wie am Reißbrett geplant alles so. Also weil das 1-0, das war eine Situation, auf die haben sie ja nur gewartet eigentlich, dass sie Stanisic ein bisschen zu weit rauslocken und Kvaratskhelia dann quasi die freie Bahn hatten. So, genau so kam es ja auch. Und dann, das ist ja, hast du direkt gesehen, da kommt einfach Bayern nicht hinterher. Das konnten sie nicht verteidigen. Und wie du auch schon gesagt hast, ich fand es von Bayern offensiv einfach total uninspiriert irgendwie. Da war mir zu wenig Idee, da war mir zu wenig Feuer, da war mir zu wenig Pep. Das irgendwie, Kane war komplett blass. Olysee, also komplett abgemeldet. Mr. Nonchalant hat sich gedacht, ich spiele heute mal einfach überhaupt nicht mit. Also ich weiß nicht, ob PSG ihn einfach komplett aus dem Spiel genommen hat oder ob er so gar nicht reingefunden hat, aber es wirkt für mich komplett so, als hätte er einfach gar nicht reingefunden ins Spiel und hätte gar nicht stattgefunden. Und irgendwie alles drumherum, das war alles so uninspiriert irgendwie. Und natürlich, Schiedsrichter-Fehlentscheidung, da müssen wir natürlich auch noch ganz kurz drüber sprechen, aber da holen wir natürlich den Mann mit ins Boot, der sich mit der Handspielregel mittlerweile besser auskennt als jeder FIFA-Schiedsrichter. Brian, was ist jetzt? War es gelb-rot? War es ein Handelfmeter? Was war das? Was waren das für zwei Situationen?
Also irgendwie, das ist schon wild, dass wir wirklich wieder hier sitzen und darüber sprechen, über Schiedsrichterentscheidung. Auf jeden Fall würde ich sagen, gelb-rote Karte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Er hatte davor eine Gelb gesehen. Er muss da auch eine Gelb sehen, weil auch diese Hand eine Torschuss verhindert oder auf dem Weg ist, eine Torschuss zu verhindern. Bezüglich dieser Hand, also und dann noch diese Abseitsentscheidung von Kane, finde ich auch sehr tough. Also das auch sehr früh zurückgepfiffen. Auch da wieder ähnlich bei Freiburg gegen Stuttgart einfach zu früh auch abgepfiffen. Aber dieser Handelfmeter, muss ich sagen, ehrlicherweise ist ja das Regelwerk schon tatsächlich so, wie ich das verstanden habe, dafür ausgelegt, dass das kein Elfmeter ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch okay. Also ich finde, in der Situation, wo der Ball rausgespielt wird, wo keine klare Torschuss entsteht, dann ist es für mich auch vertretbar, dass das auch kein direkter Handelfmeter ist. Ich finde halt einfach die Regel dahinter vielleicht ein bisschen schwierig. Man muss vielleicht doch überlegen, ob nicht einfach generell, also die Handregel an sich einfach sehr konfus ist, das ist ja, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Es ist, glaube ich, in der Situation, in dieser sensiblen Situation, glaube ich, sehr schwierig zu verstehen gewesen für FC Bayern und ich finde es auch nicht so leicht nachzuvollziehen, weil wir haben ja auch in der Gruppe, ne, das Insta-Video, was du geteilt hast, gesehen, dass der Schiedsrichter in der portugiesischen Liga dafür wieder einen Elfmeter gegeben hat. Also halt auch einfach keine Konsistenz am Ende da ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, es lässt sich doch wieder mal runterbrechen darauf, wie du es schon immer wieder sagst, es sind halt Main-Character-Moments. In vielen Dingen und so kann es und darf es nicht weitergehen. Und natürlich, also es ist schon auch auffällig, dass halt deutsche Mannschaften, zumindest in der Champions League, meiner Meinung nach mittlerweile systematisch benachteiligt werden. Also da ist schon System dahinter und ich glaube, es gibt jetzt auch viele Creator und Content-Creator, die da mittlerweile auf diese Verschwörungstheorie aufspringen. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen geil. Also auch weil Deutschland ja diese 50+1-Regel hat, das passt alles so gut ins System, das passt alles so schön in mein Narrativ rein.
Ja, es ist auch eine Verschwörungstheorie, die Hand und Fuß hat. Also es ist jetzt nicht völlig aus dem luftleeren Raum gezogen.
Nee, das ist ja nie bei
Verschwörungstheorie. Es war gegen Real Madrid schon beschissen. Es ist einfach ärgerlich. Aber in mir kocht keine Wut auf. Also diese Handelfmeter von Cucurella, der war viel schlimmer. Also da bin ich wirklich drei Monate später noch mitten in der Nacht aufgewacht, dachte mir, fuck, das war Hand.
Aber das zähle ich ja dazu, zu dieser Verschwörungstheorie.
Ja, genau, aber im Sinne von, ich bin jetzt gar nicht so, ich bin gar nicht von diesen Schiedsrichterfehlentscheidungen so getroffen, weil eben PSG einfach stärker war. Und ganz ehrlich, hätte Bayern ein Tor geschossen oder hätte Bayern zwei Tore geschossen, wäre es ein anderes Spiel gewesen. Dann wäre es wieder eine Offensivvorstellung gewesen. Und PSG hat es einfach smart gemacht. Die haben so gespielt, wie sie bei diesem Ergebnis hätten spielen müssen. Also nichts mehr anbrennen lassen, weil sie haben mal gecheckt, Bayern kann vier Tore schießen. Das heißt, wir müssen hinten einfach sicher stehen. Mhm. Und noch eine Sache, die ich sagen will, das hatte ich auch angesprochen am Mittwoch hier, Walle. Bei Bayern hat sich der Kader tatsächlich in diesem Champions-League-Halbfinale dünn gezeigt. Es gab wenig starke Alternativen von der Bank. Und ich glaube, wenn du die Champions League holen willst, was ja wirklich unser Ziel sein muss, brauchen wir von der Bank zwei, drei gute Alternativen, die so ein Spiel knacken können. Klar, Davies kam rein mit ein bisschen Power, aber da hat noch ein bisschen was gefehlt. Also wenn dein Stürmer ideenlos ist und Olysee komplett ausgeschaltet wird, dann brauchst du frischen Wind von der Bank, der was bringt. Mhm. Vielleicht Karl 10 Minuten früher, aber Karl ist auch ein 18-jähriger, 17-jähriger Typ. Das kann jetzt nicht unsere nächste Hoffnung sein. Ich glaube, da muss man auf dem Transfermarkt wirklich zuschlagen.
Ja, ich gebe dir da zu 100% recht, aber perspektivisch, also zur Wahrheit gehört ja schon noch dazu, dass Gnabry halt einfach verletzt ist. Den musst du ja eigentlich noch in Kader mit dazu zählen. Du musst dazu zählen, dass Musiala meiner Meinung nach immer noch nicht bei 100% ist seit seiner Verletzung, seit seiner Rückkehr. Das heißt, er ist ja auch in die Startelf nur deswegen gerückt. So, vielleicht sind das halt die 10, 15, 20%, die dir fehlen gegen so einen Gegner. Und Lennart Karl, wie du gerade schon sagst, der ist halt 18. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, da bringt er nochmal eine ganz andere Perspektive von der Bank mit, ne? Nichtsdestotrotz hast du natürlich absolut recht, dass halt Nicholas Jackson, also das ist, glaube ich, wirklich einer der schlechtesten Transfers, die Bayern in den letzten 20 Jahren getätigt hat. Vielleicht hat er überragende Stats von mir aus, aber ich finde es einfach keinen guten Spieler. Ich finde, der passt auch einfach nicht zu der Mannschaft. Der fühlt sich irgendwie immer an wie so ein Fremdkörper, der auf einmal reingeworfen wird ins Spiel. Und dann, ja, dann fehlt es offensiv. Da hast du vollkommen recht. Und das ist halt auch vielleicht der Unterschied zu PSG, die da aus den Vollen schöpfen können. Ne? Klar hat Hakimi gefehlt, aber nichtsdestotrotz war das, ist das eine Top-Truppe auch auf der Bank.
Man muss ja dazu erwähnen, dass ja die Starspieler von PSG in der Liga kaum Spielzeit haben. Also das kommt ja auch noch dazu, dass die Stars von Bayern, unter anderem Kimmich, Kane, Olise, ja auch in der Liga Stammspieler sind. Und man sich auch da fragen muss, ist es denn so wichtig jetzt gewesen, die Liga mit 14 Punkten Abstand zu gewinnen? Und vielleicht doch auch so ein bisschen vielleicht auch mal zu sagen, okay, dann riskieren wir halt die Liga, aber können damit einfach am Ende der Saison ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Und ich finde, da hat ja Kane am Anfang der Saison relativ präzise schon gesagt, er hat noch nie mit so einem kleinen Kader in der Saison gestartet. Und ich finde, da muss man dann schon auch mal die Verantwortlichen nicht in Frage stellen, aber schon auch irgendwie so mal vielleicht kritisieren, dass man da vielleicht nicht ganz wirklich sich überlegt hat, wie man den Kader benutzen kann für die Champions League, oder?
Aber mir ist das jetzt zu einfach, darauf rumzuhacken. Also ich habe die Kritik am Anfang, der ist es auch verstanden zu sagen, der Kader ist sehr dünn und so, aber nichtsdestotrotz muss man ihn doch überlassen. Sie waren im Champions-League-Halbfinale, sind wirklich ultra knapp ausgeschieden. Sie stehen im DFB-Pokalfinale seit weiß der Herrgott was wie vielen Jahren mal wieder und marschieren komplett souverän durch die Bundesliga. Also ich würde es jetzt wirklich nicht am Kader festmachen. Das sind halt auch einfach, ich habe es letzte Woche gesagt, das sind Kleinigkeiten, das sind Nuancen.
Ja, auf jeden
Fall. Die an dem Tag entscheiden. Und irgendwie hatten die Bayern vielleicht halt auch ein bisschen Eierflattern so. Es hätte komplett anders laufen können und das Tor in den ersten paar Minuten von PSG fällt nicht, dann kippt das Spiel, glaube ich, relativ schnell auf Bayerns Seite, weil PSG sich, glaube ich, sehr aufs Defensive konzentriert hat und dann funktioniert mal eine Aktion von Kane oder dann funktioniert mal so eine Aktion von Musiala und dann kann das Spiel sich in eine ganz andere Richtung drehen und dann würden wir die Kaderdebatte gar nicht führen.
Ja, also komplett. Also wie gesagt, ich wollte es auch gar nicht darauf hinausführen, ich habe ja das eingeleitet mit dem Kader. Mir fehlen halt wirklich nur gute Alternativen von der Bank. Also es gab eine Zeit, wo wir einen Pizarro hatten als zweiten Stürmer. Das wäre vielleicht was anderes gewesen als Nicholas Jackson. Sowas.
Ivica Olic.
So, genau.
Miroslav Klose.
Ja, aber ich finde, genau da ist doch der Punkt dann schon ganz schön gerechtfertigt, auch mal die Kaderplanung in Frage zu stellen. Und warum hat man denn im Winter nicht Nachschlag geholt? Also, es war ja absehbar, dass Nicholas Jackson kein Champions League-Spieler in dem Sinn ist, oder? Und auch ein Lennart Karl kann jetzt die Bayern nicht retten. Also, ich finde, das ist jetzt nicht ganz ungerechtfertigt, da auch im Nachhinein zu sagen, okay, vor allem, man muss ja schon dazu sagen, für die Liga ist irrelevant für Bayern, das ist eine One-Club-Liga geworden, das ist sowieso egal, wer die gewinnt. Es geht nur noch um die Champions League, vielleicht ein bisschen DFB-Pokal, wenn man ehrlich ist, ist es auch egal. Es geht ja nur für Bayern um die Champions League und wenn du Champions League gewinnen willst, dann ist das halt dann auch von den Verantwortlichen einen Tick zu wenig.
Na Brian, aber auch da, das ist mir zu einfach in der Argumentation. Es ist nicht so lange her, dass wir Bayer Leverkusen als Meister hatten. Es ist nicht so lange her, dass Bayern gerade so mit Ach und Krach am letzten Spieltag Meister wurde. Es ist nicht so lange her, dass sich Bayern wirklich massiv schwer getan hat, die Meisterschaft zu holen und dann nicht viel Abstand war. Also mir ist das jetzt auch zu einfach zu sagen, ja, die Bayern, nur weil sie jetzt so auf die Bundesliga gewonnen haben in den letzten Jahren, ist es eine One-Team-Show. So ganz so ist es jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Deshalb, ich finde, es ist eine Leistung gewesen, mit einem neuen Trainer wieder so eine Souveränität in die Mannschaft reinzubringen. Und dann kann man doch jetzt, ich finde, das ist doch eigentlich die beste Voraussetzung, die du jetzt hast. Du hast ja kaum, du wirst keine Abgänge zu verzeichnen haben bei Bayern. Also Goretzka wird wahrscheinlich weggehen, so wie ich das verstanden habe.
Ja, das ist safe, ja.
Und ansonsten bleibt doch das Team eigentlich so zu. Genau, und Jackson, aber ich glaube, da sind ja alle froh drum. Und ansonsten bleibt doch das Team so zusammen, wie es ist. Und dann kommt Musiala wieder an seine 100% ran und dann wirst du ein, zwei Neuverpflichtungen holen. Und deshalb, ich glaube, nächstes Jahr kann sich dann Europa wirklich ganz schön gefasst machen auf die Bayern.
Ganz kurz, weil ich weiß, dass dein Ton uns hat gerade angegeben, dass du das Kapitel abschließen willst. Ich würde an der Stelle nur aber ganz, ganz gern einwerfen, dass wenn wir uns den Anfang der Saison, wo alle Bayern sehr stark kritisiert haben und gesagt haben, das wird gar nichts, unter anderem hast du gesagt in deinen Takes, Bayern kommt nicht ins Achtelfinale, dass es vor der Hinsicht eine wirklich sehr, sehr gute Saison war. Und das hat man auch gemerkt, als die Spieler vor der Kurve standen und es wurden 15 Minuten noch geklatscht und gesungen. Also es war wirklich eine Saison, auf die man stolz zurückblicken kann, weil es war ein starker Auftritt gegen Atlanta, es war ein starker Auftritt gegen Real Madrid und dementsprechend unterm Strich alles okay. Und PSG ist einfach die beste Mannschaft und wird sehr wahrscheinlich am 30. Mai Arsenal 8-0 schlagen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran.
wir haben es ja auch letzte Woche schon gesagt, das ist auch das Pech des Turnierbaums. Also es hätte ja auch, wenn sie auf der anderen Seite des Turnierbaums gestanden wären, ohne Zweifel wäre jetzt das Finale PSG gegen Bayern. Aber so ist es halt nun mal nicht. Und ja, Hannes, du siehst mich hier in außerordentliche Reue und deshalb verteidige ich auch den FC Bayern München hier gerade in der Folge, wie ich es sonst zuvor noch nie getan habe. Ich habe mich da geirrt.
Muss ich auch machen.
Ein. Das war eine massive Fehleinschätzung meinerseits.
Bei mir auch, gebe ich auch offen zu. Also ich habe diese sagenumwobene Kolumne geschrieben, wo ich gesagt habe, dass die europäische Mittelmäßigkeit abdriften. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt eingetreten. Deswegen muss ich da auch...
Nicht so gut gealtert.
Ist nicht gut gealtert. Ich würde auch nicht sagen, dass es komplett falsch ist. In manchen Belangen kann das noch eintreten, aber... Ich glaube, man hat massiv unterschätzt, wie gut Kompany einfach als Trainer dann doch agiert. Und ich glaube, und das muss man ihm wirklich zugute halten, insgesamt dann Team formt, das auch menschlich und psychologisch überzeugt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sieht man jetzt gerade als Beispiel Real Madrid, dass wenn ein Team halt auch kein Team ist, dann auch nicht gut spielt. Und im Gegensatz auch zu Barcelona. Und ich glaube, das ist einfach auch der Verdienst von Vincent Kompany, dass man da eine neue Identität auch so ein bisschen freigestellt hat. Also irgendwie so ein... Ja, muss man schon sagen, ein eigenes, ungewollt vielleicht, aber ein eigenes Branding von so einem lässigen, coolen, fachlich kompetenten, aber auch wirklich sehr sympathisch und wirklich so souverän auftretenden Trainer, das ist schon, muss man sagen, eine sehr, sehr starke Leistung und da ziehe ich auch meinen kleinen Hut vor.
Der kleine Hut vor, sehr schön. Ja, genug der Lobeshymnen für die Bayern. Eigentlich wollten wir den Bayern-Block relativ kurz halten, weil es gibt ja hier eine deutsche Mannschaft, die im europäischen Wettbewerb ihren Job getan hat, ne? Also es gibt hier den Breisgau-Brasilianer, der hat gezaubert mal wieder und der liebe Brian, der sitzt hier uns gegenüber mit einem T-Shirt, wo drauf steht, was steht da drauf?
Kein Weg zu weit, ja, das ist das Fanshirt, was praktisch immer für die Europa-League-Spiele verkauft wird. Ja, Leute, Wahnsinn, oder? Das ist...
Ja, ist unglaublich. Ich möchte erstmal vorweg schicken, primär dürft ihr mich beglückwünschen. Ja, ich bin das Orakel von Dreierkette VBH.
Ja. Brian, was das angeht.
Ich habe immer an deinen SC geglaubt. Total, du hast den SC teilweise diese Saison schon so schlecht geredet. Ich habe gesagt, nee, der Europapokal, das ist euer Wettbewerb. Brian, du warst im Stadion. Es haben sich absurde Szenen abgespielt. Platzsturm fand statt. Jetzt bin ich ganz gespannt. Hautnah Erlebnisse jetzt live von dir on air. Bitte berichte.
Ja, also erstmal Glückwunsch zu deinen Orakelfähigkeiten, was das angeht. Da hast du wirklich recht behalten. Das muss man wirklich sagen. Ich habe da auch nicht dran geglaubt. Aber auch bezüglich des Turnierbaums hatten wir ja auch so ein bisschen, sag ich mal, jetzt die leichteren Gegner auch, wenn man so ein bisschen die Kadergröße Kadermarktwerte und so anschaut. Aber ja, das Spiel... Braga war ja im Hinspiel verloren, Rückspiel im Stadion. Es war wirklich, von Anfang an wusste man, es wird ein perfektes Spiel so ein bisschen. Also es hat alles gestimmt. Das war wirklich interessant. Ich war jetzt schon oft im Stadion, ich war oft in Freiburg. Und normalerweise ist es so, dass man halt singt und versucht, die Mannschaft zu unterstützen. Aber es war, man hat so richtig gemerkt, da ist irgendwas in der Luft. Und auch das Publikum hat das so, also nicht nur die Fankurve, wo ich stand, sondern eben auch das Gesamtpublikum. Und normalerweise sitzt auch das Publikum häufig, ja. Du kennst ja aus der Allianz Arena oder auch aus anderen Stadien in Deutschland, ist ja häufig so, dass die Kurve viel Lärm macht. Und ich hatte dieses Mal das Gefühl, dass auch die anderen tatsächlich häufig aufstehen und dabei sind. Und nochmal hatte ich das Gefühl, auch die Gesänge oft dazu gut gepasst haben. Also es gab gerade am Anfang einen sehr, sehr langen Wechselgesang. SCF singt dann die Kurve und dann die anderen auch nochmal SCF. Und das... hatte ich das Gefühl, das hat enorm viel gebracht, weil man merkt hat, das ganze Stadion ist da. Gab auch diese Mega-Choreo und so. Es war wirklich, also du hast richtig gemerkt, okay, da passiert gerade was. Und dann, natürlich muss man sagen, das Spiel spielt uns mega in die Hände mit dieser verdienten roten Karte. Klar, das ist gut gespielt, da wäre vielleicht ein Tor entstanden, aber es spielt halt uns wirklich in die Hände, weil jetzt dann plötzlich wir aufdrehen können, spielen können. Macht man Sambi-Sachen und am Ende erzwingen wir praktisch diese drei Tore, die uns dann wirklich auch retten, weil wir ja dann am Ende nochmal eins zulassen, leider uns echt spannend machen, aber wir erzwingen wirklich diesen Sieg durch diese rote Karte und das muss man wirklich der Mannschaft zugutehalten. Sie hat wirklich, wirklich gut performt. Schuster hat die richtigen Schlüsse gezogen, hat Makengo rausgenommen, der meiner Meinung nach einer der schwächsten Spieler im Kader ist und endlich auch die Außen stabilisiert mit Kübler, einen super, super offensiv sehr, sehr starken Spieler eingewechselt, also reingebracht und mit Treu sowieso einen meiner absoluten Favorites auf der Außenbahn. draußen vorgebracht. Also es war wirklich richtig krass, dass auf die alten Tage ein Chico Höfler noch performen darf. Also wirklich alles ein bisschen, dieses Spiel schreibt wirklich Wahnsinnsgeschichten. Und natürlich zum Ende, jetzt komme ich zum Platzsturm, ist es so, dass denn die ersten Reihen vor uns, also ich würde sagen, bei uns waren, wo ich stand, vielleicht vier, fünf Reihen vor uns bis zum Spielfeld, die standen praktisch schon unten und haben so praktisch schon abgewartet auf diesen Abpfiff. Und als dann abgepfiffen wurde, sind die ja rausgerannt. Und dann war es ein bisschen sensible Situation, gefährliche Situation, weil natürlich von oben richtig runtergedrückt wurde und wir alle so ein bisschen unsicher waren, okay, wie geht's jetzt weiter? Und als dann klar war, dass sich praktisch die Situation auf unserer Hälfte beruhigt und die Leute stehen bleiben und nicht mehr hochkommen, war dann klar, okay, komm, wir können runterlaufen und wir können dann praktisch reingehen. Und man muss wirklich sagen, ich bin dann mit El Coppo, bin ich dann, wir kennen ihn, Top 5, in unserer Tipprunde war ich dann unten auf dem Feld, konnte runterlaufen, hab ich ja auch schon geschickt, einige Polver-Legenden getroffen, also es war dann auch in der Hinsicht irgendwie sehr besonders und man hat es dann auch gar nicht so als Platzsturm begriffen, wie jetzt ich schnapp mir irgendwie das Netz vom Tor oder irgendwie reiß mir den Rasen da weg, sondern es war wirklich so ein mit den Spielern gemeinsames Feiern. Also ich weiß nicht, ich kam da so runter und so 5 Meter vor mir ist so Matze Ginter auf den Händen von irgendwelchen Fans und Otto Bolu klatscht irgendwelche Leute ab. Matanovic ist sowieso die ganze Zeit in diesem weißen Flair geblieben und stand da rum und hat irgendwie, ja, also es war einfach sehr wholesome und man hat so richtig Wahnsinn. Gemerkt, dass halt die Fans diesen Moment oder die Menschen im Stadion den Moment mit dem Team auch genießen wollen und auch irgendwie diese lange Reise, die jetzt schon ja irgendwie seit, keine Ahnung, seit dem Aufstieg in die erste Liga 15, 16 begonnen hat, irgendwie auch so ein bisschen kumuliert in diesem Moment. Weil ich glaube, DFB-Pokal war immer krass, aber haben wir halt auch schon ein paar Mal geschafft, aber in ein europäisches Finale einzuziehen, das ist wirklich sowas von surreal und so absurd, das merkt man jetzt auch in der Nachberichterstattung. Ich war danach eine Stunde auf dem Handy und habe nur mein Insta-Feed durchgescrollt. Und da war, es war nur Freiburg-Content. Klar, es ist natürlich auch personalisiert, aber es war so, es war halt irgendwie so, man hat sich halt mal als Freiburg-Fan, und das passiert einfach selten, als Mittelpunkt der deutschen Fußballwelt gefühlt. Und das ist schon, glaube ich, das, was es auch echt, ja, nochmal gut beschreibt.
Aber ich glaube, das seid ihr jetzt auch wirklich. Das bleibt ihr jetzt, glaube ich, auch noch bis zum Finale.
Ja, auf jeden Fall. Absolut verdient. Ja, also ganz ehrlich, Brian, sind Tränen gekullert?
Also, ja, so, ich also es war bei mir, die Gefühlslage war aber nach der roten Karte gar nicht so krass. Also, sau viele haben so krass gejubelt. Ich war so, chillt mal, beim DFB-Pokalfinale, ne, rote Karte bekommen, trotzdem verloren. Also nicht rote Karte für uns, sondern für Leipzig, trotzdem verloren. Also, ich war so, auch beim ersten Tor war ich so, ja, keine Ahnung, ich kann mich noch nicht richtig freuen und ich weiß noch so beim...
Was bist du für ein Fan, Bruder?
Ja, so halt dieses so... Ja, natürlich habe ich mich gefreut, aber ich war so, es reicht nicht, wir müssen noch mehr, es ist noch nicht durch.
Schon, man hat dann immer Angst, desto weiter oben man ist, desto schlimmer kann man fallen, das verstehe ich schon den
absolut.
Punkt.
Absolut. Ja, aber und ich war auch so, yo, weißt du, so, ich kann erst dann feiern, wenn ich safe weiß, dass wir es schaffen. Und ich weiß noch, der Moment, was halt wirklich crazy nice war, war das Tor von Mansambi. Weil ich hab,
Banger-Tor auch, ja.
Ja.
Krasses Teil.
Ich hab auch eine sehr, sehr, so einen Song gehabt, wo ich die ganze Zeit gehört habe vor dem Spiel, den ich auch super mit dem Spieler verbunden habe, so diesen Star-Moment, dass er den gehabt hat, das hatte ich übel gefühlt, da habe ich mich schon krank gefreut und ja, es war irgendwie dann sehr besonders und muss man sagen, zumal danach, geile Kuppe von mir, Grüße gehen raus, das ist an Finn, auch Öttis Legende hier, er hat dann einfach, kam dann so zurück und hat dann so die rote Karte vom Schiri dabei. Ich weiß nicht, ob sie vom Schiri war, aber ich sag, wie es ist, fette Reliquie einfach, ich hoffe, er rahmt sie sich ein. Also,
wie überragend.
Das war dann irgendwie, haben wir noch alle selber ein Foto mit dem roten Karte gemacht.
Das ist ja schweinegeil.
Nee, es war schon echt intens. Man muss ja auch sagen, ich habe auch da liebe Grüße an Hassan, der mir die Karte einen Tag vorher noch beschafft hat. So. Also ich war wirklich so, ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet, dass ich in Freiburg war. Also ich war schon verabredet und der Platz war reserviert im Logans. Und ich habe damit fest gerechnet, dass wir das mit den Konstanzern Freiburgern hier schauen, unter anderem auch mit Sheriff. Und ja, hat sich dann in dem Fall gelohnt, der Ausflug, so dieses, das ins Stadion Wahnsinn. Reinzukommen. Und ja. Jetzt habe ich sehr viel geredet, es war auf jeden Fall intens und ich glaube, dieses historische Gefühl war halt extrem da, also diese Stadt, dieser Momentum, das war schon extrem schön und besonders und ja.
Brian, Alter, da wird einem richtig warm ums Herz, kann ich dir sagen. Das ist ja genau die Geschichte wie bei mir letzte Woche mit dem Aufstieg oder die Nummer von Hannes, so knapp gegen Real Madrid weiterzukommen. Das sind ja die Momente, warum man Fußballfan ist. Und das ist ja das, was uns ja auch ausmacht irgendwie als Podcast, dass wir halt richtige Fans sind und uns irgendwie unfassbar halt einfach für unsere Vereine selber freuen.
Ja.
Und da halt noch so eine romantische, nahbare Sicht drauf haben und so eine echte Sicht.
Habt ihr?
Das hört man total raus, wenn du davon so erzählst und das ist. Ich kann mich auch ultra für dich mitfreuen, so, obwohl ich auch gar keine Aktien im SC habe. So, ne? Und das ist schon, aber es ist halt wie bei Frankfurt irgendwie damals. Man freut sich halt so mit, wenn irgendwie so für so einen kleineren Verein, beziehungsweise jetzt bei Freiburg vor allem, für einen wirklich kleinen Verein, wie groß ist das Stadion? 34.000 oder irgendwie so. Wenn so ein Verein auf einmal ins Europa-League-Finale einzieht und diese größtmögliche europäische Fußballbühne bekommt, so für einen Abend, das ist schon unfassbar cool einfach.
Ich muss sagen, dass das Finale ist an Romantizismus des Fußballs ja nicht zu überbieten, zumal der Gegner ja eine ähnliche Gegenwart hat, würde ich sagen. Nee, ähnliche Gegenwart nicht, eine ähnliche Geschichte hat wie Freiburg. Auch ein lokaler Verein, keine großen internationalen Sponsoren.
Aston Villa.
Dementsprechend.
Oder
Sportingfrage. Sorry, ich habe gerade Conference League und Europa League verwechselt. Da seht ihr mich, ich war komplett auf dem falschen Fuß. Tut mir leid, ich wollte jetzt gerade über Rayo Vallecano hier 10 Minuten sprechen, aber tut mir leid, dann nehme ich das zurück. Aston Villa, auch cool, aber dann gehe ich wieder zurück zu der Anfangsfrage, die ich hatte, nämlich, wie hast du dich gefühlt, als du aufgewacht bist? Weil ich weiß, mich hat's krank genervt, ich habe es in die Gruppe geschrieben, dass ich nicht dieses Champions-League-Finale habe. Klar, ich habe das DFB-Pokal-Finale, was ich seit 6 Jahren nicht erlebt habe. Ja. Und ich bin jetzt in der Stadt, wo das stattfindet und mein Bruder kommt und es wird auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Aber ich hätte richtig Bock gehabt auf dieses, ich wäre nach Budapest gefahren, aber dann habe ich die ganzen Freiburger gesehen und dachte mir, ich freue mich brutal für die, aber ich bin echt neidisch. Ich war richtig jealous.
Ich glaube, das ist auch so, was es gerade echt besonders macht, dass wir die einzige deutsche Mannschaft noch sind in einem europäischen Finale. Ich glaube, wenn Bayern weitergekommen wäre, wäre es auch cool gewesen, aber es wäre lange nicht so ein Ding gewesen jetzt dieses Jahr. Ich weiß noch auf jeden Fall, dass ich diesen ganzen Freitag über auch noch sehr euphorisiert war. Also ich habe es immer so ein bisschen verglichen mit so einer, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber wenn man so eine crazy geile Party hatte und am nächsten Morgen aufwacht und immer noch so leicht euphorisiert von dieser Party lebt und irgendwie durch die Straßen fährt, was weiß ich, und immer noch so irgendwie dieses, so ein gewisses Hochgefühl hat. Und ich glaube,
2018 bis 2022 heißt es bei mir.
Ja, nee, so ich gar nicht so alkoholisiert, sondern so einfach so ein gewisses Hochgefühl, eine Euphorie hatte. Und weißt, Freiburg war halt, weißt du, so traumhaft, ne? Wetter war perfekt. Ich war Kaffee trinken hier, Kaffee trinken da. Ich habe ja euch ja ein Bild geschickt, Kaffeekiste. Juli Schuster ist da und trinkt seinen Kaffee so mit. Klar, ich rede da nicht mit dem, aber das ist irgendwie so, ja. Es ist Freiburg doing Freiburg-Things. So. Es ist halt einfach geil und man fühlt sich dann der Stadt auch nochmal krass verbunden. Wo ich sowieso gerade momentan sehr krass verbunden bin mit der Stadt. Auch einfach, weil ich sie sehr schätze, das wisst ihr ja alle, sie sehr, sehr mag. Und dann zeigt sie sich natürlich von der besten Seite so ein bisschen. Und ich fahre dann mit meinem Fahrrad durch die Straßen und denke mir so, ach, ist es nicht schön, dass die Stadt ein europäisches Finale noch hat und irgendwie sich da jetzt präsentieren darf, dieser Verein auch mit den tollen Spielern und so. Und deswegen bin ich morgens aufgewacht und habe weiter auf Insta gescrollt, was es noch für geile Kommentare zu Freiburg gibt. Nice. Also.
Aber das ist ja auch irgendwie dieser wunderschöne Vorteil, den du gegenüber Hannes und mir hast, dass du Fan von einem Verein bist in einer Stadt, in der du geboren und aufgewachsen bist. Also deine Familie lebt in Freiburg,
ja.
Du bist da in den Kindergarten, in die Schule gegangen. Dein Freundeskreis ist in Freiburg, das ist dein Zuhause und dein Zuhause ist gleichzeitig dein Lieblingsverein und das ist ja schon so.
Das stimmt, das ist ein Privileg.
Das ist schon krass so, ne? Und das ist also was heißt Privileg so? Niemand hat mich dazu gezwungen, Schalke-Fan zu werden. Hier doch einfach SSV Ulm-Fan sein können oder VfB Stuttgart oder sowas. Das wäre wenigstens noch so ein bisschen naheliegender gewesen. Aber da stelle ich mir noch mal viel krasser vor, wenn du dich nicht nur für den Verein freust, sondern halt auch gleichzeitig für die Stadt.
Ja, ja, und ich glaube, dadurch, dass Freiburg halt so klein ist und das ist alles so, also wie gesagt, als ich im Stadion war, ich hatte lange nicht mehr so ein emotionales Stadionerlebnis, weil ich auch ganz oft im Stadion so Flashbacks hatte zur Zeit, wo ich häufig im kleinen Dreisamstadion war. So, also wirklich die ganze Scheiße mitgemacht, so 7-0, 6-0 auf die Fresse bekommen in Freiburg von Leverkusen und Bremen. Wir haben den Abstieg gemacht, wir haben 14-15, ne, mit 17. Platz. Wir haben Markus Sorg überlebt, so. Also wirklich die wirklich die Scheiße gefressen. Wir waren Abstiegskandidat jede Saison bis 2017 gefühlt. So, und ich glaube, das ist schon nochmal ein Change oder so eine Sache, die jetzt halt einfach nochmal dies intensiver macht zu erleben und so surreal macht. Und vor allem, man muss ja wirklich sagen, das ist ja mit den Spielern, die auch um den Abstieg noch gekämpft haben. Ne, also Lukas Kübler, wirklich random. Der ist wirklich, das ist ein random Spieler eigentlich, dass der jetzt da so aufspielt. Matthias Ginter, ne, 11-12 eingewechselt, da war ich gegen Augsburg. Erstes Spiel Christian Streich, macht's 1-0. Ne? Also sowas, das sind so Geschichten, die natürlich echt einfach natürlich nur der Fußball schreibt und dann halt bei Freiburg einfach da einschlagen. Und das ist einfach schön und besonders und freut mich halt sehr, dass man das irgendwie gemeinsam leben kann. Und dann, ne, also dann trifft man natürlich alle möglichen Leute, die halt auch da sind von alter Schule. Mein Cousin war ich dann am nächsten Tag im Geschäft und haben ja auch nochmal gelabert drüber, wie geil es war. Und also es ist halt irgendwie so, jeder freut sich halt. Ja, der Mann verkauft, der verkauft Ware. Ware verkauft der Mann. Und das ist, ja, das ist, ist schön, dass du es nochmal feststellst. Es stimmt natürlich, dass man natürlich durch die Geburt und das Aufwachsen und jeder hype diese Stadt, vor allem gerade die Freiburger, ihr kennt es ja, nochmal so eine ganz persönliche Verbindung dazu hat und eben halt auch jeder hat dann seine Christian Streich-Geschichte, jeder hat seine SC-Geschichte so und das ist schon irgendwie cool.
Ist auch irgendwie ein total spannender Reflex, dass wenn man in Zeiten des Erfolgs irgendwie immer zurückdenkt an die negativen Zeiten, die man irgendwie durchlebt hat, so, ne?
Ja.
So, das ist eigentlich, das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, so, ich war einfach nur so froh, dass diese Scheiße vorbei ist, dass diese 13:30 Spiele vorbei sind, dass Niederlagen in Braunschweig vorbei sind und so Geschichten.
Ja.
Und das ist ja genau das Pendant zu dir, sozusagen. Du bist einfach nur froh, zurückzublicken und dass ein 6-0 im Dreisamstadion bei einem verregneten Sonntag im Februar nicht mehr ist.
Wobei
jetzt ist halt Istanbul Europa League
Finale. Genau, ich weiß gar nicht, was heißt froh. Natürlich bin ich froh, dass es nicht mehr so ist, aber ich finde, das ist einfach interessant. Das, also wie so Wege verlaufen können und ich glaube, also mich emotionalisiert das halt nochmal krasser, halt so diese beide Welten zu kennen. Ich glaube, das ist halt schon der Punkt. Mhm. Also ich meine, bei dir ist es ja wirklich andersrum, ne? Du kennst die Welt von der, also dein Beginn als Fußballfan war ja genau andersrum. Da warst du im Europa League Halbfinale mal oder ich weiß nicht, was Schalke da. Champions League Halbfinale, diese Wahnsinnssaison, ne? Also das ist ja genauso, dreht sich jetzt gerade wieder hoffentlich auch in die richtige Richtung wieder zurück, aber das ist schon nochmal einen Moment der, ja, besonderen Freude. Ich habe auch wirklich oft in der Kurve, muss ich sagen, diesmal mache ich häufig nicht, aber klingt jetzt auch so ein bisschen pathetisch, aber ich habe wirklich häufig einfach nur Augen zugehabt und gesungen. Also ich habe gar nicht so viel Spiel geschaut dann am Ende. Ich war einfach nur intensiv dabei.
Ah, es war so schlecht was. Aber wisst ihr,
Ich wollte nur sagen, jetzt wo ihr über eure dunkle Vereinszeiten spricht, ich hatte ja auch mal ganz, ganz schlimme Zeiten.
Ja, komm.
Jürgen Klinsmann,
ja, mit
Massimo Odo. Nee. Massimo Odo.
Genau. Ich habe auch schon mal Europa League Halbfinale gegen Getafe verloren. Würde ich noch hier anmerken.
Ja, komm.
4-0.
Ja, komm.
Und 4-0 gegen Zenit St. Petersburg. Damals Anatoli Timoschuk 2 Tore geschossen.
Also bevor wir um das Thema abzuschließen, wir haben jetzt wirklich lange drüber gesprochen, aber das war auch wichtig und richtig, dass wir dem Ganzen so eine Bühne bereitet, vor allem dir, Brian, so eine Bühne bereitet haben hier.
Danke.
Das Schönste in dieser ganzen Geschichte ist doch, dass wir drei zusammen und dieser Podcast live mit dabei schon das absolut sportliche Gegenteil von Freiburg miterlebt hat. In einem Januar bei Minustemperaturen, stimmt, und Schneeregen in Wolfsburg, ja. Endergebnis 6-0.
Stimmt.
Und jetzt sitzen wir hier zu dritt und besprechen den Europa-League-Einzug von Brian, von SC Freiburg und von Brian, wie er es miterleben durfte. Also eigentlich, der Podcast hat die ganze Genese des SC Freiburg schon mitgemacht.
In kurz,
und ihr da draußen,
ja,
auch.
Bestimmt. Das
gibt's schon lange, ja, ja.
Ich habe auch nochmal dran gedacht, also das war ja auch noch, ne? Also das war ja auch, ich würde sagen, das schlimmste Spiel, was ich je gesehen habe. Mit diesem ganzen, also das, eigentlich irgendwie da bin ich wieder legendär, aber eigentlich so das Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Aber ja, du hast recht, es ist schön, dass die Reise auch mit euch zusammen ist und dass ihr euch da auch mitfreuen könnt. Und das ist ja auch vielleicht das Schöne, auch was auch teilweise manchmal ein bisschen langweilig macht, aber das halt, glaube ich, jeder gönnt es uns. Also es gibt jetzt keinen, der das uns nicht gönnt. Und ich weiß noch, bei Leverkusen 24, da waren schon auch einige so, oh, müssen die jetzt noch das dritte holen? Ich weiß auch nicht. Und ich glaube, das ist jetzt nicht der Fall bei uns. Das freut mich natürlich und es macht auch was Besonderes. Deswegen bin mal gespannt, wie es nächste Woche läuft. Ich will da gar nicht über irgendwelche Prognosen reden. Finale ist Finale. Wir sehen, was wir
machen. Machen wir nächste Woche dann.
Ja, übernächste
Woche. Wann ist denn das Finale überhaupt? Wann ist
20. Das? Mai, Mittwoch nächste Woche.
Ja.
Ach, du standest so schnell.
Ja, das ist ja das Surreale. Wir waren da so am Donnerstag, Freitag, krass. Da waren wir schon, das ist ja schon in 2 Wochen, nicht mal.
Boah, krass. Na schön. Hannes und ich, wir werden es zusammen schauen in Berlin. Jetzt genug der warmen Worte, Brian. Wir werden das dann ausgiebig einordnen, wenn es dann gespielt wurde.
Ja.
Ich würde sagen, jetzt spielen wir mal was anderes und kommen zu einem Dreier-KDVBH-Quiz.
Das Quiz.
Das Quiz. Diese Woche war ich wieder dran. Letzte Woche Hannes, diese Woche bin ich dran. Und ich muss sagen, einerseits, ja, ich war ein bisschen faul, ich habe mir nichts Neues ausgedacht. Andererseits, es hat beim letzten Mal unfassbar viel Spaß gemacht und es kam auch sehr positiv an. Es gibt eine zweite Runde von VBH Jeopardy.
War soll cool. Da, kennt ihr noch die Regel? Soll ja, ich klar. Da nochmal einen neuen Bumper bauen vielleicht?
Ja, brauchen wir echt einen neuen Bumper. Ne? Also die Regeln sollten bekannt sein für alle, die das letzte Jeopardy nicht mitbekommen haben. Jeopardy besteht aus drei Fragenkategorien. In dem Fall sind die drei Kategorien einmal Sport, Champions und Europa League und faustige Skandale.
Alter.
Damit die perfekte Überleitung zu Real Madrid zu haben. Innerhalb dieser drei Kategorien gibt es drei verschiedene Stufen an Fragen. 10 Punkte, 20 Punkte, 30 Punkte. Die Schwierigkeit der Frage steigert sich mit den Punkten. Jeder von euch darf drei Fragen beantworten. Beim letzten Mal hat wer angefangen? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr.
Noah hat angefangen.
Ah, okay. Brian hat angefangen, dann darf dieses Mal Hannes anfangen. Die drei Kategorien sind Sport, Champions und Europa League oder faustige Skandale.
Ich mach mal Champions und Europa League für 20 Punkte.
Wie oft stand der FC Arsenal bereits im Champions League-Finale?
Seitdem es Champions League heißt?
Ja.
Zweimal.
Ist das deine Antwort?
Ja.
Ist leider falsch. Nur ein einziges Mal. 2005, 2006.
Ah, ich dachte, wir zählen jetzt mit.
Ach so, nee, jetzt, nicht jetzt.
Ach so, ja, shit, dann hätte ich okay. einmal gesagt.
Na gut, dann Brian, dann musst du jetzt schiedsrichten.
Geben wir Hannes die 20 Punkte.
2,5, 2,6 waren, das wusste ich und ich hätte jetzt mitgerechnet, sorry.
Okay.
Finde ich tatsächlich auch fair. Finde ich okay. Ja.
War nicht korrekt von mir gestellt. Also, Hannes Gold richtig, 20 Punkte gehen an dich. Brian, was möchtest du spielen?
Oh, letztes Mal habe ich wirklich böse verkackt, ne? Ich gehe jetzt mal die Taktik, die Hannes damals gemacht hat. Ich nehme Sport 10.
Für welches NFL-Team spielt der Tight End und Verlobte von Taylor Swift, Travis Kelce?
Für welches Team? Travis Kelce. Ja. Wie heißen die? Pirates? Nee, warte mal,
was sagst du?
Pirates habe ich gesagt, weil die irgendwie alle Pirates sind. Oh nein! Wie heißt denn der? Ich weiß sogar, wer es ist. Immerhin.
Na komm, also der Mann ist wirklich extrem viel im Fernsehen.
Ich weiß. Also es ist auch wirklich eine Schande, dass ich das gerade nicht weiß. Muss ich ehrlich gestehen. Das muss ich wissen. Aber ich weiß es nicht, wie der dieses blöde Team heißt.
Richtige Antwort wäre gewesen, ich bin mir sicher, Hannes jetzt gewutzt, die Kansas City Chiefs.
Ach, scheiße, Alter.
Oh.
Ja, Mann.
Hannes?
Komm, wir locken es ein und wir machen Skandale 30 Punkte.
Oh. Was genau verbirgt sich hinter dem Fiasko von Knüssner?
Ah, Bota. Was?
Das Fiasko von Knüssner oder Knüssner. Was genau verbirgt sich dahinter?
Ich habe das noch nie gehört, da muss ich passieren.
Passen.
Brian, wüsstest du es?
Ich wirklich noch nie gehört. Crazy, was du da aufgetrieben hast. Safe KI.
Habt ihr, aber nee, das klingelt bei euch bestimmt. WM 2010, da hat eine Nation mit Skandalen abseits des Platzes geklemmt.
Nein, okay, ja, okay.
Französische Nationalmannschaft.
Wusste nicht, dass die Franzosen diesen Spitznamen. Genau. Ja, okay. Fuck, nee.
Ja, es war das Fiasko von Knüssner, weil so der Ort hieß, wo das Teamquartier war. Und da haben sich ja alle möglichen Scharmützel abgespielt mit Handrangeleien im Training und Protest. Die Mannschaft trainiert nicht mit wegen der Fehde zwischen dem Trainer und Anelka. Naja, sehr gut. Brian, so hat sich ein Türchen für dich geöffnet.
Ich mach Champions League Euroleague 30. Come on. Scheiß drauf.
Nenne die aktuellen Top 3 Champions League Torschützen dieser Saison.
Die Top 3 Champions League Torschützen dieser Saison sind Kylian Mbappé.
Kriegst die 30 Punkte nur, wenn alle drei stimmen. Ja, Kylian Mbappé stimmt, ja.
Kvicha Kvaratskhelia.
Falsch.
Was? Der ist nicht Top 3 mit seinen 11 Toren.
Nee.
Was? Jetzt will ich wissen, okay. Harry Kane.
Absolut korrekt.
Und
kannst du noch einen, findest du noch raus?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Wahrscheinlich Ousmane Dembélé, oder?
Es ist Julian Alvarez.
Ah, scheiße. Aber ganz kurz, wie viel haben die denn? Wie viele Tore? Das Quietscher. Ah, das ging um die Scorer bei.
Also Kvaratskhelia. Ja. Kvaratskhelia hat 10 Tore, erstmal gesagt, ne?
Ja.
So, und Mbappé hat 15, Kane hat 14 und Alvarez hat auch 10, aber mehr Score. Dadurch okay. Höher gerankt.
Na, ihr seht, das ist irgendwie nicht mein Spiel, muss ich sagen hier. Aber ich hab irgendwie, ja gut, egal. Scheiße, Mann.
Hannes, einen hast du noch offen.
Was haben wir denn noch? Gibt's noch eine 30 Punkte? Ja, Sport haben wir noch 30 Punkte, oder?
Ja, Sport 30 ist noch offen.
Ja, komm, machen wir Sport 30, weil ich glaube, dann habe ich gewonnen mathematisch, oder?
Ja, du hast auch schon mit Sport 20 jetzt auch schon mathematisch gewonnen.
Nee, komm, ich mach's spannend, Sport 30. Aber wenn du mit dem Kopf so schüttelst, dann ist wahrscheinlich, wer war der Kommentator vom Biathlon 1932?
Weißt du niemals. An wie vielen Olympischen Winterspielen nahm Lindsay Vonn im Laufe ihrer Karriere teil?
Ah, okay. Das war doch die sich das, die diesen krassen Unfall hatte, oder nicht? Jetzt das letzte Mal.
Ja.
Ne, ja. Ja, dann hatte sie, ich würde sagen, viele, weil viele haben sie war älter, ist zurückgekommen aus einer Verletzung, also ich weiß, was ist, das beruhigt mich schon mal. Ich sag 6.
Ah, knapp 5.
Ah, okay,
scheiße. Tatsächlich.
Ja,
ja, einmal hat sie die Spiele ausgesetzt, weil sie ja ihre Karriere zwischenzeitlich beendet hat und dann hat sie wieder angefangen. 5 wären es gewesen. Brian, du kannst jetzt gewinnen. Nee, du kannst nicht mehr gewinnen.
Ich mach
du kannst
auf
nur noch ausgleichen.
Ja.
Du kannst nur noch ausgleichen mit Sport 20 oder Faustige Skandale 20.
Ja, ich nehme natürlich Faustige Skandale 20. Ich will wissen, was du noch dabei hast.
Nach welchem Spiel kam es zum legendären Faustschlag von Sadio Mané gegen Leroy Sané?
Nach welchem Spiel? Also, ich weiß noch die Situation, wo er den Ball nicht bekommen hat. Das war Champions League gegen Liverpool.
Champions League stimmt. Champions League stimmt schon mal. Jetzt brauche ich noch einen Gegner.
Gegen Liverpool? Bayern gegen Liverpool?
Ah, nee, Hannes, wüsstest du es?
Ich glaube, es war PSG, oder nicht?
Es war Manchester City.
Ah, okay. Scheiße. Naja.
Saison 22-23.
Ach so, ja, okay. Ganz kurz, ich weiß,
ja, okay.
Also ich habe jetzt gewonnen, nur kann nicht mehr gewinnen, aber hau noch die letzten Fragen raus, weil ich finde das Spiel richtig cool.
Also gut, Sport 20, für wie viele Teams fuhr Michael Schumacher in der Formel 1?
3?
Absolut korrekt.
Ja.
Benetton, Ferrari und Mercedes. Champions League 10, wo fand das letzte Europa League Finale statt?
Oh, auch Istanbul? Nee.
Sarajevo?
Das war ja Manchester United gegen Tottenham, aber wo war das? Irgendwo in Dublin oder so.
Ich sag mal, Spanien.
Ah, Madrid.
Nee, es war nicht Madrid, es war nicht Barcelona. Dann war
Valencia,
das.
Sevilla. Sevilla vielleicht? Weiß nicht.
Bilbao.
Nee.
Bilbao.
Bilbao.
Ja.
Absolut richtig, Bilbao. Und letzte Frage, das wisst ihr mit Sicherheit. Wie hieß der Gegenspieler, den Zidane im WM-Finale 2006 umgebockt hat?
Marco Materazzi.
Ja.
Absolut.
Sehr stark.
Wunderbar, das war das VBH Jeopardy. Wie letztes Mal, Hannes wieder gewonnen. Diesmal waren die Fragen ein bisschen zu schwer.
Aber war gut, war stark, wie immer, war cool.
Ja, das ist wirklich geil, weil irgendwie, ich finde, das ist so, du deckst wie so bei dem Puzzle die Fragen auf. Das ist sehr spannend, sehr nice. Vielen, vielen Dank fürs Machen. Sehr cool.
Macht sehr viel Spaß. Du glänzt ja jetzt bei der nächsten Rubrik wie jede Woche, Brian.
Ja.
Kicktipp aktuell, du eilst uns davon, so
ja,
wie ich das sehe.
Ja, stimmt. Ich bin diese Saison tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Es ist jetzt so weit, dass wenn ich praktisch die App öffne, ich oben bin. Ich muss nicht scrollen. Also das ist ja immer so das Achievement, was man haben will. Ich bin 2 Punkte hoch und bin...
Brian, das ist der Traum.
Das ist der Traum, ja. Bin jetzt...
Ich habe es diese Saison leider nur... Ich habe es diese Saison nur an einem Wochentag geschafft. Also an einem Spieltag.
Bin auf jeden Fall 11 Punkte vor Hannes und 16 vor dir, Walle. Also ich kann eventuell davon ausgehen, dass ich unsere Dreierkette anführe. Aber, Walle, vielleicht kriegst du ja noch einen Hannes. Nicht ganz unwahrscheinlich, ne?
Mhm. Wir haben ja letzte Woche eine Wette abgeschlossen, da sind jetzt halt schon noch 7 Punkte.
Muss jetzt kochen. Und vor allem, was super spannend ist, wir haben Tagessieger, die sind ganz weit unten. Also wir haben einmal Maxim und einmal Saishukano. Ganz viele Grüße gehen raus. Freut mich sehr, dass auch noch am unteren Ende die Punkte geholt werden. Ansonsten ist natürlich, wie immer, lichten sich die Reihen am letzten Spieltag. Das ist ja leider immer so. Und ganz oben, muss ich sagen, ist es nochmal richtig spannend geworden. Aber nicht das Rennen, was wir erwartet haben, sondern Franzi gegen Timo mit 447 zu 446 Punkten. Das ist richtig geil, dass da nochmal so ein kleiner, richtig kleiner, spannender Zweikampf sich entspinnt. Und ich vergleiche jetzt einfach mal noch live hier die Bonuspunkte. Und es ist so, dass sie beide mit der Trainerentlassung natürlich nicht mehr richtig liegen können. Sie haben, Absteiger hat Franzi Heidenheim, Köln, HSV und Timo hat Heidenheim, St. Pauli und HSV. Das heißt, da haben sie, hat er nochmal 4 Bonuspunkte, aber der Rest ist alles gleich. Also es entscheidet sich wirklich, wirklich, wirklich am letzten Spieltag. Ich bin richtig gespannt. Vielleicht kann auch nochmal Sheriff eingreifen. Es sind 10 Punkte, aber ich glaube, es wird ein Zweikampf, oder?
Hoffen wir es.
Es wird aller Voraussicht nach ein Zweikampf. Vergesst auf jeden Fall nicht, den letzten Spieltag zu tippen. Es ist unfassbar spannend, vor allem im Abstiegskampf. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen diese Woche, aber das, ich glaube, man kann das Ganze unter dem Strich so kommentieren. Unglaublich, was Heidenheim da für einen Run hinlegt. Und 3 Mannschaften mit gleich 4 Punkten im Keller. Es geht wirklich noch heiß her um die Relegation. Wer darf die Extrarunde drehen? Wer muss direkt mit runter? Werden wir auf jeden Fall nächste Woche dann einordnen, wenn es dann entschieden ist. Und diese Woche haben wir noch ein ganz anderes Thema für euch mitgebracht. Das hat sich der Hannes unbedingt gewünscht. Deshalb unterbricht er mich jetzt auch an dieser Stelle einfach mal nicht und freut sich einfach darauf, dass wir jetzt mal über Real Madrid sprechen. Denn da ist mal richtig was passiert. Hannes, Thema faustige Skandale. Was war los?
Ja, Real Madrid ist eigentlich das, was sich Brian gewünscht hatte von den Bayern, nämlich der FC Hollywood. Ja, große Egos treffen aufeinander und ein extrem schwacher Trainer kann das halt nicht unter Kontrolle bringen, weil ganz ehrlich, Alvaro Arbeloa, ich weiß nicht, ob ihr den Mann vor Augen habt, der sieht immer so aus, als ob er kurz vorm Nervenzusammenbruch ist, seitdem er Trainer geworden ist. Der ist in diesen Monaten wirklich um 40 Jahre gealtert und hat 18 Kilo abgenommen. Aber die Situation, über die wir uns jetzt austauschen, ist, es kam anscheinend, oder was heißt nicht nur anscheinend, es kam wirklich dazu, dass Fede Valverde, der einer der Kapitäne ist der Mannschaft, von Tchouaméni so hergerichtet wurde, dass er ins Krankenhaus fahren musste und genäht wurde und verletzt ausgefallen ist im Klassiko. Beide Spieler wurden jetzt vom Verein mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro bestraft. Ob das irgendwas bringt oder nicht, können wir gleich diskutieren. Aber Tatsache ist, dass Real Madrid ein zerstrittenes Team ist, weil Toni Rüdiger war ja auch verwickelt in der, irgendeiner handgreiflichen Auseinandersetzung.
Handgreiflichkeiten.
Es gibt keinen Leader, es gibt keine Hierarchie irgendwie, die respektiert wird. Ich sage jetzt nicht, dass die da irgendwelche Titel haben müssen, aber normalerweise gibt es bei so krassen Mannschaften eben einen Sergio Ramos, der die Person ist, die den Ton angibt. Und wenn es da Probleme gibt zwischen der Mannschaft, dann sagt er, hey, das lassen wir jetzt, weil wir sind Real Madrid und unser Ziel ist es, alle Titel zu holen, weil das machen wir eben. Und es ist einfach eine Situation, die ein bisschen droht, aus dem Ruder zu laufen. Man spricht darüber, dass Mourinho das alles regeln soll. Mbappé wird von mittlerweile über 70 Millionen Unterschriften dazu aufgefordert, den Verein.
70?
70 Millionen Menschen haben unterschrieben, die Petition, dass Mbappé den Verein verlassen soll, weil er sich in letzter Zeit eher mit seiner Freundin Esther Exposito zeigt in dem Madrider Nightlife. Es ist der FC Hollywood, so wie wir uns ihn in Deutschland gewünscht hatten, beziehungsweise ihr, ich nicht, einfach in Madrid. Und ganz ehrlich,
Alter, das ist ja heiler Wahnsinn. Dann, 70 Millionen, das ist verrückt. Mein letzter Stand waren 30.
Da müssen Köpfe rollen. Das ist der einzige Ausweg, weil es peinlich ist. Also es ist ja eine Peinlichkeit für Real Madrid nicht zu überbieten, dass Barcelona die Liga jetzt gewonnen hat in ihrem Stadion gegen Real Madrid. Weißt du?
In Barcelona.
Genau, in Barcelona, ja. Also in ihrem eigenen Stadion, ja. Aber gegen Real Madrid im Klassiko. Einfach krass. Und ganz kurz, crazy. Ich hab's gesagt, Kylian Mbappé, ich habe ihn letzte Saison zum Flop der Saison ernannt. Klar, er hat krasse Zahlen, das wollen wir nicht bestreiten, 15 Tore in der Champions League, aber er führt einfach dazu, dass dieser Dressing Room, ich weiß nicht, kennt ihr noch dieses Video, wo Militao und Toni Rüdiger tanzen, nachdem sie die Champions League gewonnen haben und Modric mit seinen weißen Genen versucht, da mitzumachen? So, du siehst die Spieler, ja, die so ein bisschen Flavor im Blut haben, die tanzen und Modric mit seinem Balkan-Gen kommt da nicht mit. das war Real Madrid vor Mbappé. Mit Mbappé wird jetzt der Kapitän ins Krankenhaus geschlagen.
Das ist schon völlig verrückt. Also der FC Hollywood trifft es eigentlich. Müssen wir noch einen anderen Namen finden, vielleicht Hollywood Madrid oder irgendwie sowas. Das ist schon wirklich völlig verrückt. Also das, wenn du mal überlegst, der Wandel, wie schnell der verging, was da mal für Alpha-Anker waren. Also da war mal ein Casillas, ein Pepe, ein Sergio Ramos, ein Toni Kroos, ein Modric, ein Benzema, ein Ronaldo. Das hätte es ja einfach früher nicht gegeben. Also das ist völlig verrückt, wie schnell es gekippt ist. Und wenn man sich halt einfach am Ende des Tages zu viele, beziehungsweise ich würde nicht sagen, zu viele Spieler mit großem Ego geholt hat, weil die hatten sie früher auch, aber das sind einfach Diven. das sind irgendwie Diven und Schauspieler, Schausteller. Und das ist völlig verrückt, wenn man sich so aufführt, dann, also das ist an Toxik, ist das nicht mehr zu überbieten.
Da fällt mir ein Wort ein, was du häufig eigentlich benutzt. Das sind gerade so Spieler wie Fede Valverde oder Antonio Rüdiger. Das sind eigentlich diese Führungsspieler-Darsteller, die eigentlich hinterrücks ganz, ganz gegen das Team und nur mit eigenen Interessen agieren. Passt da, finde ich, sehr gut. Sehr, 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 sehr interessant natürlich für die Außenstehenden. Macht natürlich auch echt sehr viel Spaß, gerade so einen Verein wie Madrid so fallen zu sehen gerade. Muss man sagen, da war das Wochenende mit einigen Instagram-Beiträgen in meiner Timeline, die da sehr passend waren. Eben faustdicker Skandal trifft es da eben, finde ich auch sehr, sehr gut. Also das ist schon nochmal ein Level an toxisch, wie du schon gesagt hast. Das muss man erstmal erreichen. Ich meine, Mané gegen Sané war ja schon crazy. Aber das war ja wirklich auch ein Thema zwischen zwei Spielern, würde ich sagen. Aber hier hat jetzt, sage ich mal, der Virus der toxischen Männlichkeit die ganze Dressing Room befallen. Und das ist schon gefährlich. Also ich bin mal gespannt, was sagt ihr denn dazu? Welcher Trainer könnte denn da aufräumen? Also jetzt außer Mourinho.
Ich sehe Mourinho schwer, weil mit Mourinho holen sie sich noch so ein großes Ego in die Kabine. Weißt, Mourinho ist ja nicht dafür bekannt, oder denke ich jetzt zumindest, klar, in seiner Interzeit haben viele gesagt, dass er so ein harmonischer Trainer war und mit den Spielern menschlich gut klarkam, aber er ist ja schon so ein Coach, der so ein bisschen seine Legacy mitbringt und sagt, ich bin der Chef hier. Ich denke tatsächlich, so ein Ancelotti, so ein Kumpeltyp, war das Perfekte, weil, das merkt man jetzt mit Brasilien, Ancelotti ist kein guter Taktiker, sage ich jetzt mal, weißt, der war einfach immer da und hat so ein bisschen geguckt, so, ey Leute, wir verstehen uns hier gut und so, ich mach mal die Augenbraue hoch. Die brauchen einen Kumpeltyp, kein General, der noch mit einem größeren Ego da rein stolziert kommt. Tatsächlich ein Klopp, ich sag's, so ein Jürgen Klopp würde denen nicht schlecht tun.
Ich glaube, das funktioniert nicht über den Trainerposten. Das sind Menschen, die denken, sie stehen über anderen Menschen. Und da sprechen wir vor allem über Vini Junior und Mbappé, die denken von sich, sie stehen über allen. Die stehen über dem Präsident, sie stehen über dem Trainer, sie stehen über dem Verein. Und dabei zeigen sie nicht mal die entsprechende Leistung. Aber deshalb, egal welchen Trainer du da holst und egal wie archiviert er ist und wie hoch dekoriert er ist, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, du kriegst das ganze Problem nur in den Griff, wenn 2, 3, 4, 5 Spieler gehen müssen und du organisch eine neue Mannschaft aufbaust und versuchst, eine neue Teamchemie zu kreieren. Weil wie kaputt das Gefüge ist, das zeigt sich einerseits darin, dass Tchouaméni am Spieltag darauf spielen darf. Von Anfang an, finde ich krass. Der schlägt seinen Kapitän ins Krankenhaus und darf spielen. Also völlig verrückt. Und zeigt sich auch daran, dass ein wirklich erfahrener, hochdekorierter Spieler wie David Alaba nicht mal der scheinbar hinbekommt, eine gewisse Hierarchie in die Mannschaft reinzubekommen.
Und weil er auch nicht spielt, weil er verletzt ist die ganze Zeit, ne?
Ja, okay, aber er ist ja trotzdem Teil des Teams.
Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe dir.
Also finde ich, darin zeigt sich schon, wie kaputt das Gefüge an sich ist.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das nicht nur der Trainerposition Änderung bedarf. Aber ich finde tatsächlich Hannes' Vorschlag mit Jürgen Klopp gar nicht mal so unspannend. Ich kann mir vorstellen, dass ja jetzt der Kloppo.
Hör doch auf, der ist doch auch nur ein Darsteller.
Ja, aber,
hör doch auf,
aber der tut doch auch nur so.
Aber ganz kurz, Ancelotti war ja auch so einer. Ich will jetzt Ancelotti nicht nahe treten. Und ich muss sagen, ich habe seine Glanzzeiten bei AC Mailand habe ich nicht miterlebt. Vielleicht war er da wirklich gut. Aber ich habe das Gefühl, der war wirklich nur dafür da, mit dem Power of Friendship die Leute zum Erfolg zu führen. Und das hat halt bei Bayern nicht geklappt.
Aber ich glaube, das wird ihm aber auch nicht.
Faszination, eure Faszination für BVB-Trainer kotzt mich echt an. Erin Terzic, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Bailey Bahn oder wieder. Also,
stimmt.
Hör mir auf,
stimmt,
doch mit diesen. So, was habt ihr denn immer mit diesen BVB-Arzten?
Es wäre ja auch witzig, dass das Klassiko angeführt wird von zwei deutschen Trainern.
Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, also ich will mal ganz kurz nochmal ausführen. Ich fände Jürgen Klopp übrigens nicht unpassend. Kann mir auch gut vorstellen, dass er gerade schon Spanisch lernt. Und ich glaube auch, dass er einer der heißen Kandidaten ist für die nächste Saison. Wenn sie den Kader neu aufbauen. Also du musst auf jeden Fall schauen, dass du irgendwie eine neue Führungsspielerstrategie da entwickelst, einen von den beiden größten Diven irgendwie suspendierst oder rauskriegst, weil ich glaube schon, dass auf jeden Fall die Anzahl der Egos irgendwie ein bisschen zu groß geworden ist und eben, ich sag mal, dieses Galaktische, das funktioniert einfach nicht. Das hat ja schon bei den echten Galaktikus nicht funktioniert und es funktioniert auch jetzt nicht und ich glaube, da muss man wirklich von Grund auf neu eben die Mannschaft aufbauen und ich glaube, vielleicht ist Jürgen Klopp auch ein bisschen zu früh dran, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es passt und ich fände es echt geil, wenn Madrid und Barcelona von zwei deutschen Trainern, fände ich tatsächlich sehr, sehr nice, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, er wird es nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich vielleicht tatsächlich in einer waghalsigen, vielleicht auch sogar selbstmörderischen Aktion Mourinho wird. Und dann ist es wie so eine kleine Funken, der das Fass dann nochmal, oder Funken, der das Fass zum Explodieren bringt. Und dann geht es wirklich komplett, dann steigt Madrid nächste Saison ab oder sowas. Wenn die aber auch.
Nee, also, das wären auch schöne geil, Bilder.
Ich finde es auch krass. Ich weiß nicht, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kylian Mbappé den Verein verlassen müsste, denkt ihr, dass irgendein europäischer Top-Club den sich holen würde, nachdem er wirklich als ein Störenfried bezeichnet wird?
Nee, das ist ja genau das, was ich irgendwie, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon gesagt habe. Es ist krass, wie schnell wir Talente mittlerweile verbrennen. Kylian Mbappé hatte seinen Peak mit 18. So, seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Und ich sag dir, Kylian Mbappés nächste Station wird Saudi-Arabien oder Katar.
Das glaube ich nicht.
Die Karriere im europäischen Bereich ist für den beendet. Wer soll den sich noch holen? Der hat absurde Gehaltsvorstellungen. Der wird eine absurde Ablösesumme haben. Jeder weiß, was der für ein Störenfried ist. Der wird keinen Verein mehr finden in Europa. Wer soll den sich holen? Warum?
Italienischer Vereine, weil die italienische Liga so im Arsch ist, dass sie solche Spieler brauchen. Würde ich sagen,
das wäre die letzte Möglichkeit.
Genau, ja. Also so Inter oder AC Mailand kann ich mir vorstellen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also ich finde mal bei aller Negativität muss man schon auch sagen, okay, das ist gerade crazy, was da abgeht. Das ist auch, muss man sagen, eine kleine Hexenjagd, was da stattfindet. Und wir wissen nicht, was in der Kabine zugeht. Wir wissen, klar, Kylian Mbappé ist ein dominanter Charakter, ist sicherlich auch nicht gerade unschuldig an der Situation, aber es ist dennoch ein Mensch. Und ich finde, da wird auch teilweise ihm auch ein bisschen krass Unrecht getan. Der Typ hat trotzdem krass performt. Und ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich allein das Übel ist. Und man muss auch sagen, also scheinbar ist auch Fede Valverde so ein kranker Bastard, dass man ihn in die Fresse schlagen muss. Also da ist ganz, ganz viel schiefgelaufen und ich finde, dass Xabi Alonso sich das überhaupt so viele Spieltage angetan hat, schon echt krass. Also Wahnsinn, was der Mann ausgehalten hat und ich, tut mir echt leid für den armen Trainer, der da wahrscheinlich da gar nichts machen konnte. Der kam wahrscheinlich an und war schon gescheitert und deswegen, ich finde auch bei aller Liebe muss man schon auch aufpassen, dass man jetzt nicht einen Kylian Mbappé, der natürlich sicherlich nicht der Engel ist, aber man muss schon aufpassen, dass man den jetzt nicht in Grund und Boden redet, auch mit dieser Petition, das ist schon heftig, muss man sagen, das ist schon echt heftig.
Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wir werden es weiter begleiten und wir werden im Auge behalten, wer da nächstes Jahr den Laden übernehmen darf und ansonsten darf ich euch dazu einladen, nächste Woche auf jeden Fall auch wieder reinzuhören, wir rappen die ganze Geschichte jetzt hier ab, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir schicken euch wie jede Woche mit einem letzten Wunsch, ein allerletztes Mal schicken wir euch mit einem Match of the Week in die Woche. Mein lieber Hannes, welches Spiel muss man gesehen haben? Was darf man nächste Woche auf gar keinen Fall verpassen?
Wir haben es ein bisschen angesprochen, der Tabellenkeller ist noch nicht entschieden und es gibt ein direktes Duell. Pauli daheim gegen Wolfsburg mit neuem Wappen. Es entscheidet sich.
Schaut geil aus, gell?
Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und habt ihr gesehen, wie die Fans reagiert haben? Ich wusste gar nicht, dass die mit diesem Wappen so eine Reaktion bei den Fans hervorheben würden, die wirklich weinen und sich umarmen und richtig melancholisch agieren. Aber ja, Wolfsburg-Pauli, 15:30 ist ja die gesamte Konferenz, alle spielen gleichzeitig, was immer ganz geil ist. Das Spiel darf man nicht verpassen, aber man wird es halt nicht verpassen, weil man verpasst ja gar keins, weil alle laufen gleichzeitig.
Ja, es ist die schönste Zeit im Jahr, der letzte Spieltag, alle Spiele auf einmal. Brian, dir wurde der Abstiegskampf geraubt, was sagst du?
Ich sag, ich gehe in die zweite Liga und nehme die drei.
Nein!
Ist gemein, gell, ist gemein.
Ja, da muss einer
von denen rein. Aber es ist doch praktisch, du kannst auch davon ein Spiel nehmen. Dann nehme ich Paderborn gegen Darmstadt und du nimmst dann.
Oder einer schaut nach England, es gibt ja immer noch das Titelrennen City gegen Arsenal.
Stimmt, auch noch, ja. Kann man auch machen.
Ich wollte ursprünglich den kompletten Zweitligaspieltag empfehlen, weil es sowohl oben als auch unten brutal spannend ist und sich da noch sehr viel entscheiden wird. Aber die gehen noch eine Liga weiter runter, dritte Liga, kann man auch auf jeden Fall schauen. Der VfL Osnabrück ist schon sicher aufgestiegen. Der zweite Aufsteiger steht allerdings noch nicht fest. Es können noch in die Relegation bzw. direkt aufsteigen Cottbus, Duisburg, Essen und oder Rostock. Es ist Wahnsinn. Also da kann auch noch wirklich sehr viel passieren. Könnt ihr euch am Samstag ab 13.30 Uhr in die Kneipe setzen, Drittliga-Konferenz schauen und dann direkt danach Erstliga-Konferenz. Was willst du eigentlich mehr? Ist ja wunderbar.
Perfekt.
Wahnsinn. Aber das ist echt, also
bunt, ihr Lieben,
das wird richtig spannend.
Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bei euch beiden bedanke ich mich wie jede Woche. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben noch diese Woche einen Schmankerl für euch da draußen vorbereitet. Ihr werdet es kommen, sehen, hören. Und ich sag mal nur so viel. Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Freut euch einfach. Macht's gut.
Kleinen ciao, ciao.
Ciao, ciao. Schönen Abend.
Macht's gut. Legt die Bandagen an und tschüss, ciao.